Wenn von Königen Israels gesprochen wird, denken viele zuerst an David oder Salomo. Doch mitten in einer Zeit geistlicher Verirrung steht Hiskia als eine überraschend klare Lichtgestalt auf, er räumt Götzen aus, erlebt Gebetserhörungen, wird auf wunderbare Weise geheilt und fällt doch am Ende im Stolz. Gerade diese Mischung aus Treue, Bewahrung und Scheitern macht seine Geschichte so aktuell. Sie wirft die Frage auf, worauf sich ein Herz wirklich stützt, auf eigene Stärke und Erfolge oder auf den lebendigen Gott, der in Christus eine weit größere Rettung vorbereitet hat, als Hiskia je sehen konnte. Hiskias Vertrauen, Reformation statt Religion. Hiskia tritt in eine religiös überformte, aber innerlich ausgehöhlte Situation hinein. Die Höhen stehen noch, die Aschera ist im Land, die Erneschlange, einst von Gott gegeben, ist zur Kultfigur geworden. Dass er sie nicht schont, sondern zerschlägt und sie nüchtern ein Stück Bronze nennt, markiert eine geistliche Zäsur, er trennt das Zeichen von der Sache, das Werkzeug von Gott selbst. Was ursprünglich Leben vermittelt hatte, wurde zu einem Ersatz für den lebendigen Gott. Gerade darin liegt die Schärfe dieser Szene, es sind nicht fremde Religionen, die Juda gefangen halten, sondern fromm gewordene Gewohnheiten, in denen Gott nur noch als Name, nicht mehr als Gegenwart vorkommt. Inmitten dieser Verwirrung zeichnet sich Hiskias Herz dadurch aus, dass es nicht das Vertraute konserviert, sondern den Herrn sucht, der hinter allen Formen steht. Hiskia entfernte die Höhen, riss die Säulen nieder und hieb die Aschera um. Außerdem zerschlug er die Erneschlange, die Mose gemacht hatte, die Hiskia Nehushtan nannte und der die Kinder Israels Räucherwerk darbrachten. Mose hatte diese Erneschlange nach Gottes Anweisungen gemacht, um das Volk vom Tod zu retten. In ihrem Aberglauben betrachteten sie die Erneschlange schließlich jedoch als Götzen, und aus diesem Grund zerschlug Hiskia sie. Hiskia hing an Jehova und wich nicht davon ab, ihm nachzufolgen, sondern hielt seine Gebote und vertraute auf ihn, so dass nach ihm keiner seinesgleichen war unter allen Königen von Juda, noch auch unter denen, die vor ihm gewesen waren. Die Schrift fasst Hiskias Haltung in wenige dichte Worte, er hing an dem Herrn, wich nicht davon ab, ihm nachzufolgen, sondern hielt seine Gebote. Die Reformation, die von ihm ausgeht, beginnt nicht an den Rändern, sondern am Zentrum des Vertrauens. Es ist, als ob Gott durch ihn sagt, alles, was sich zwischen mich und mein Volk schiebt, mag noch so ehrwürdig sein, wenn es den Blick auf mich verdeckt, muss es weichen. Damit wird ein Grundzug gelebten Glaubens sichtbar, ein Herz, das wirklich auf den Herrn gestützt ist, macht sich nicht an religiösen Sicherheiten fest, sondern an der Treue Gottes. Im Licht des Neuen Testaments wird diese Spur noch klarer. Jesus Christus ist nicht ein weiteres heiliges Objekt, sondern der einzige Mittler und Retter. Über ihn heißt es, der dem Geist der Heiligkeit nach aus der Auferstehung der Toten in Kraft als Sohn Gottes bestimmt wurde, über Jesus Christus, unseren Herrn. In seiner Auferstehung hat Gott ein für alle Malachi gezeigt, worauf Vertrauen bauen darf, nicht auf Erfahrung, nicht auf Leistung, sondern auf den, den er zum Herrn und Christus gemacht hat. Darin liegt leise, aber tiefgehende Ermutigung, wo Christus im Mittelpunkt steht, verlieren Ersatzgrößen ihre Macht, und selbst inmitten religiöser Verwirrung entsteht Raum für eine schlichte, tragfähige Beziehung des Vertrauens und Gehorsams. Und die übrige Geschichte Hiskias und all seine Machttaten und wie er den Teich und die Wasserleitung gemacht und das Wasser in die Stadt geleitet hat, ist das nicht geschrieben im Buch der Geschichte der Könige von Juda? Der dem Geist der Heiligkeit nach aus der Auferstehung der Toten in Kraft als Sohn Gottes bestimmt wurde, über Jesus Christus, unseren Herrn. Die Geschichte Hiskias stellt die unscheinbare, aber entscheidende Frage, woran das Herz wirklich hängt. In einer Zeit, in der auch christliche Formen, Traditionen und Erfahrungen leicht den Charakter von Sicherheiten annehmen, ist sein Weg ein Spiegel, Gottes Anliegen ist nicht das perfekte System, sondern ein Mensch, der an ihm hängt. Die Bewegung weg von religiösen Stützen hin zum lebendigen Christus geschieht nicht durch Aktivismus, sondern indem der Blick auf den auferstandenen Herrn gerichtet wird, indem die Treue Gottes sichtbar geworden ist. Aus dieser Blickrichtung wächst die Freiheit, auch Liebgewonnenes loszulassen, wenn es Christus verdeckt, und neu zu entdecken, dass das eigentliche Fundament eines erneuerten Lebens nicht im Frommsein liegt, sondern in der Gnade, die in Jesus Christus endgültig zugesprochen ist. Hiskias Gebet, Gottes Eingreifen in der Not. Wenn der assyrische Großkönig Juda bedrängt und Jerusalem einkesselt, scheint die Wirklichkeit der Machtverhältnisse eindeutig, hier das zahlenmäßig überlegene Heer, dort eine bedrängte Restkönigsmacht. In dieser Lage tut Hiskia etwas, das äußerlich betrachtet kaum ins Gewicht fällt. Er steigt zum Haus des Herrn hinauf, nimmt den verspottenden Brief des Feindes und breitet ihn vor Gott aus. Diese Geste ist mehr als ein frommer Ritus. Sie ist das Eingeständnis, dass die eigentliche Auseinandersetzung nicht auf der Mauer Jerusalems entschieden wird, sondern vor Gott. Hiskias Gebet verbindet zwei Bewegungen, er benennt nüchtern die Bedrohung und hält gleichzeitig an der Ehre Gottes fest. So wird seine Not zum Ort, an dem Gottes Name zur Sprache kommt. Hiskia ging zum Tempel Jehovas hinauf, breitete den herausfordernden Brief vor Jehova aus und betete zu Jehova um Rettung. Die Antwort Gottes bestätigt, dass dieses scheinbar schwache Tun Gewicht hat. Durch Jesaja sagt Gott das Scheitern des Feindes zu, und in der Nacht handelt er selbst, das Heer der Assyrer wird vernichtet, der Angreifer zieht ab. Später, als Hiskia todkrank geworden ist und das Wort hört, dass sein Leben zu Ende geht, wendet er sich wieder zum Herrn. Tränen und Gebet stehen hier unmittelbar neben der Verheißung von 15 weiteren Jahren. Damit ist nicht gesagt, dass Gebet Gott umstimmen oder manipulieren könnte. Vielmehr zeigt sich, dass Gott in seiner Freiheit das Gebet in seinen Heilsweg hinein verwebt. Was er beschlossen hat, schenkt er so, dass es in einer lebendigen Beziehung erfahren wird. Das Neue Testament vertieft diese Sicht, darum vermag er auch diejenigen bis zum Äußersten zu erretten, die durch ihn zu Gott hinzutreten, da er alle Zeit lebt, um fürbittend für sie einzutreten. Hinter Hiskias Gebet steht der, der als Hohepriester vor Gott für sein Volk einsteht. In dieser Perspektive gewinnt auch das unscheinbare Ausbreiten der eigenen Sorgen vor Gott Gewicht. Das Handeln Gottes bleibt frei und nicht immer spektakulär, doch sein Hören und sein Tragen sind verlässlich, mitten in der Not wächst die Erfahrung, dass die Geschichte nicht von Bedrohungen, sondern von der treuen Gegenwart Gottes her bestimmt ist. In den Spannungen des eigenen Lebens wirkt dieser Weg Hiskias wie ein stilles Gegenbild zu reiner Selbstverteidigung oder Resignation. Wo Menschen ihre Briefe, seien es Diagnosen, Konflikte oder Zukunftsängste, vor Gott bringen, wird die Not nicht kleingeredet, aber auch nicht mehr allein getragen. Das Wissen um den himmlischen Fürsprecher, der uns besser kennt, als wir uns selbst verstehen, nimmt dem Gebet die Schwere des Leistungsakts und macht es zu einem Ausdruck von Vertrauen. Gerade dort, wo die äußeren Umstände sich nicht schlagartig verändern, liegt in dieser Beziehung eine tiefe Form des Eingreifens Gottes. Er stärkt, richtet innerlich auf, schenkt Weisheit und Mut. So kann Hiskias Geschichte neu bewusst machen, dass der Weg zu Gott in der Dunkelheit nicht verschlossen ist, sondern offen gehalten wird von dem, der alle Zeit lebt, um fürbittend für sie einzutreten, und dass in diesem Licht kein Gebet verloren ist. So nahmen sie zwei Wagen mit Pferden, und der König schickte hinter dem Heerlager Arams her und sagte, geht hin und seht. Darum vermag er auch diejenigen bis zum Äußersten zu erretten, die durch ihn zu Gott hinzutreten, da er alle Zeit lebt, um fürbittend für sie einzutreten. Hiskias Gebet vor der assyrischen Bedrohung und angesichts seines nahen Todes spiegelt die Spannung wider, in der Glaube heute steht, zwischen sehr realen Grenzen und der Zusage eines handelnden Gottes. Die Schrift verschweigt die Angst nicht, aber sie zeigt einen Weg, wie Angst vor Gott ausgesprochen werden kann, ohne das Vertrauen preiszugeben. In Christus ist diese Bewegung noch tiefer verankert, weil er selbst der ist, der für uns vor dem Vater steht. So verliert das Gebet den Charakter eines letzten Strohhalms und wird zu einem Raum, in dem Gott die eigene Sicht weitet, die Last mitträgt und Türen öffnet, die Menschen nicht im Blick hatten. Wer diese Perspektive einübt, entdeckt Schritt für Schritt, dass Gottes Eingreifen nicht immer an der Kulisse der Umstände abzulesen ist, aber an der inneren Gewissheit, getragen zu sein. Hiskias Grenzen und Gottes vollkommene Rettung in Christus. Die gleiche Person, von der gesagt wird, sie habe an dem Herrn gehangen und ihm nachgefolgt, wird uns am Ende ihrer Regierungszeit mit einer anderen Seite gezeigt. Als die Gesandten aus Babel kommen, öffnet Hiskia ihnen sein Schatzhaus, seine Waffenkammer, seine Vorräte, es gab nichts in seinem Haus und in seiner ganzen Herrschaft, das er ihnen nicht zeigte. Zwischen den Zeilen wird ein leiser, aber folgenschwerer Ton hörbar, Selbstdarstellung. Nach Jahren des Vertrauens und der Bewahrung liegt die Versuchung nahe, das Erreichte vor Augen zu führen, als liege die Sicherheit in der sichtbaren Stärke. Gottes Reaktion über Jesaja macht deutlich, dass hier eine Grenze überschritten ist. Was Hiskia als Glanz zeigt, wird zur Vorankündigung des Exils, Schätze und Nachkommen werden einmal nach Babel weggeführt werden. Hiskia zeigte den Leuten aus Babylon seinen ganzen Schatz, seine Waffenkammer und alles, was sich unter seinen Schätzen fand. Es gab nichts in seinem Haus und in seiner ganzen Herrschaft, das er ihnen nicht zeigte. Sein Wunsch, sich zur Schau zu stellen, kränkte Gott. Gott hasst den Stolz des Menschen. Deshalb sollten wir niemals versuchen, uns selbst zu verherrlichen. Im Werk des Herrn müssen wir lernen, uns so gut wie möglich zu verbergen und unsere Meisterwerke vor den Augen der Menschen zu verbergen. Das wird Gott gefallen. Damit wird nicht das frühere Vertrauen Hiskias aufgehoben, wohl aber relativiert. Selbst ein gottesfürchtiger König bleibt ein Mensch, der sich verrennen, stolz werden, kurzsichtig denken kann. Seine Antwort auf die Ankündigung des kommenden Gerichts, dass es immerhin noch Frieden in seinen Tagen geben werde, klingt ernüchternd. In dieser Spannung wird eine tiefe Linie der Schrift sichtbar, die besten Gestalten des Alten Testaments tragen Risse. Sie sind Zeugen der Treue Gottes, aber nicht deren Vollendung. Gerade Hiskias versagender Stolz weist über ihn hinaus. Der Blick öffnet sich auf den, der in völliger Demut kam, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen und dessen Leben bis in den Tod hinein frei war von Selbstinszenierung. Von ihm bezeugt die Schrift, so steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam wurde zu einem lebengebenden Geist. In Christus begegnet uns kein König, der sein Reich absichert, indem er Schätze zeigt, sondern einer, der sich selbst hingibt und nach der Auferstehung als lebengebender Geist in die Seinen kommt. Damit weitet sich der Horizont von einer historischen Königsgeschichte hin zu Gottes großer Heilsordnung. Die Begrenztheit Hiskias markiert nicht nur einen moralischen Fehltritt, sondern legt offen, dass selbst die beste menschliche Frömmigkeit das Herz nicht endgültig heiligt. Gott antwortet darauf nicht mit einer noch strengeren Ordnung, sondern mit einem neuen Anfang in Christus. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Diese Wiedergeburt ist mehr als eine neue Chance, sie ist der Beginn eines neuen Lebens, in dem der verherrlichte Christus durch den Heiligen Geist wohnt, erneuert und Schritt für Schritt umgestaltet. Was bei Hiskia in der Schieflage endet, erhält in Christus eine andere Richtung, statt sich im Erreichten zu spiegeln, werden Menschen in sein Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, so wie von dem Herrn, dem Geist. Die Erinnerung an Hiskias Grenzen wirkt in diesem Licht nicht entmutigend, sondern befreiend. Sie nimmt den Druck, das eigene Leben oder geistliche Engagement müssten makellos sein, um von Gott gebraucht zu werden. Zugleich lässt sie keine Selbstzufriedenheit zu, denn sie zeigt, wie subtil die Versuchung zur Selbstdarstellung bleibt. Die eigentliche Hoffnung liegt außerhalb des eigenen Herzens, in dem, der als Hohepriester sich zur Rechten des Throns der Majestät in den Himmel niedergesetzt hat und als Mittler eines besseren Bundes wirkt. In dieser Beziehung dürfen auch Scheitern, Stolz und Kurzsichtigkeit ans Licht kommen, ohne dass die Geschichte damit endet. Gottes Antwort auf die Bruchlinien menschlicher Könige ist der eine König, dessen Reich nicht vergeht und in dem Menschen als erneuerte, aus Gnade lebende Personen ihren Platz finden. Wer sich daran hält, findet in der eigenen Unvollkommenheit nicht den Endpunkt, sondern den Ausgangspunkt für ein Leben, das von Gottes Geduld und Gestaltungswillen getragen ist. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam wurde zu einem lebengebenden Geist. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Hiskias letztes Kapitel legt offen, wie nahe geistliche Treue und gefährliche Selbstsicherheit beieinander liegen. Dennoch bleibt seine Geschichte eingebettet in die größere Bewegung von Gottes Handeln, die nicht auf dem Niveau menschlicher Könige stehen bleibt. Indem das Alte Testament die Risse seiner besten Gestalten nicht kaschiert, bereitet es das Kommen dessen vor, der ohne Riss ist und gerade darum unser Heil werden kann. In Christus wird deutlich, dass Gott uns nicht als bewunderte Helden braucht, sondern als Menschen, die ihre Begrenztheit anerkennen und sich von ihm neu bestimmen lassen. So wird aus der Spannung von Stärke und Schwäche kein Widerspruch, sondern ein Raum, in dem Gottes Gnade sichtbar wird, eine Gnade, die uns nicht nur zudeckt, sondern formt und in ein Leben hineinführt, das von der Freiheit geprägt ist, nicht sich selbst, sondern ihn im Mittelpunkt zu haben. Herr Jesus Christus, du treuer König und vollkommener Gottmensch, danke, dass deine Gnade größer ist als jede Bedrohung von außen und jedes Versagen in unserem Inneren. Wo unser Herz zu Dingen, Menschen oder eigener Stärke greift wie Hiskia, löse du unsere Hände und lehre uns, uns an dich allein zu klammern. Stärke in uns das Vertrauen, dass du unsere Gebete hörst, auch wenn wir deine Wege nicht verstehen, und dass du als unser Hohepriester im Himmel für uns eintrittst und uns Schritt für Schritt erneuerst. Lass uns inmitten von Unsicherheit und eigener Begrenztheit deine bewahrende Hand erkennen und in der Hoffnung leben, dass du uns bis zur Vollendung durchtragen wirst. Fülle uns neu mit deiner Gegenwart und deinem Frieden, damit dein Licht in unserem Alltag sichtbar wird. Amen.